SRF 1.
Regionaljournal Ostschweiz. Wegen schlechtem Wetter geht das Amateurspringen am CSIO ins Wasser. Für die Profis gibt es aber kein Pardon. Wegen einer Einsprache könnte das Projekt von der Umfahrung Neffels gefördert sein. Die Glarner Regierung ist trotzdem zuversichtlich. Und wegen Plastikabfall im Genfersee wird jetzt auch der Bodensee genauer unter die Lupe genommen. Und um den Bodensee geht es auch in unserem Hintergrund, besser gesagt um Arbon und wie sich die Stadt am See soll entwickeln. Dann braucht es morgen einen Regenschirm, es bleibt bewölkt und kalt. Am Mikrofon Martina Brassel. St. Gallen messen sich ab morgen die besten Springreiter der ganzen Welt am CSIO, am grössten Pferdesportanlass unter freiem Himmel. Und der Himmel, der ist ja seit Wochen immer wieder Wolken verhangen. Schlecht Wetter und vor allem der Regen machen den Organisatoren das Leben schwer. Das Turnier wird abgespeckt, das Amateurspringen ist gestrichen. Für die Profireiter und ihre Rösser gilt es aber trotz der schlechten Wetterverhältnisse ernst, sie müssen antreiben. Der Sascha Zürcher war auf dem verregneten Turnierplatz St. Gallen unterwegs.
Es ist zum Wirren. Nicht nur im Stall, auch bei der Turnierleitung ist die Stimmung gedruckt.
Andere haben für den ersten Auftakt eine Führprobe, ich habe eine Wasserprobe.
Sagt Naila Stössl. Es ist ihre erste CSIO St. Gallen als OK-Präsidentin. Ihre Premiere dürfte ein nasses Vergnügen werden. Wegen vieler Regen hat sie schon mal müssen über die Bücher. Die Goodwill Trophy, das Turnier für Amateure aus der Region, wo vor dem internationalen Springreiten stattgefunden hätte, hat man kurzfristig abgesagt. So will man den Boden schonen für die Profis. Und die haben schon jetzt Respekt vor der nassen Wiese, wie der Jens Frederiksson, Springritter aus Schweden, auf seinem Ross sagt.
Ja, das ist ein bisschen schwierig, aber das ist das Gleiche für alle Teilnehmer. Das ist, ich glaube, mehr schwierig für das Reiten. Man muss ein bisschen mehr Balance haben, wenn man reitet. Ein bisschen mit Kopf reiten.
Der Schwede wärmt sich in einem grossen Zelt neben dem Turnierplatz mit seinem Ross auf. Nur ein Zelt weiter und wir sind im Stall. Hochdekorierte Rösser, also Pferd, wie man in diesen Kreisen sagt, stehen in ihren Boxen. Welt- und Europameister und Olympiasieger sind am Start. Mit dabei auch eine Delegation aus Großbritannien.
Are you the rider?
No.
No.
He's not.
Where's the rider?
He's not coming.
He's still in no. Britain.
Later tonight.
Yeah, why?
The rain.
The rain.
Der Reiter, der sei noch nicht da. Wegen dem Regen kommen wir später, sagt die Pferdepflegerin.
The first time here in St. Gallen?
No.
No.
Four.
Four times?
Yes.
Yeah. And always this shitty weather?
Yes. Yeah. Yes.
Schon das vierte Mal sind sie da und immer das bist eigene Wetter. St. Gallen ist Regen keine Seltenheit. Obwohl so nass sei der Platz vor dem Turnier noch nie gewesen, sagt der Stallchef vom CSIO, der Peter Kindhauser.
Vor zwei Jahren hat sich eigentlich gezeigt, wo wir so einen Wolkenbruch hatten, dass der Boden im Stadion unten sehr gut ist, auch bei vielen Niederschlägen. Und da wird sich dann zeigen. Da haben wir bis jetzt noch nicht so viel Erfahrung, wenn es vorher so viel geregnet hat, aber wir sind nach guten Mutes.
Der CSIO St. Gallen ist also nicht in Gefahr. Für die Tiere gibt es wegen dem nassen Boden kein erhöhtes Verletzungsrisiko, sagt dann auch die OK-Präsidentin Naila Stössl.
Gefährlich wird es nicht so schnell, da dürfen wir noch ein bisschen beruhigt sein eigentlich. Aber natürlich, die Bedingungen sind einfach anders. Also es ist natürlich nicht gleich. Die Ritter sind Profis, die kennen das, die können auch einschätzen, was das heisst, auf einem nassen Boden und eben Grasboden, nicht Sandboden zu reiten.
Ähnlich sehen das auch die meisten Profireiter. Bis auf drei Absagen wegen dem Regen sind 58 Reiterinnen und Reiter aus 13 Nationen am Start in St. Gallen. Auch die Schweiz mit dem Olympiasieger Steve Gerda ist am CSIO dabei. Vom einheimischen Team haben wir allerdings niemand verwünscht. Dafür sind wir in der niederländischen Box fündig geworden.
Yeah, of course it's a problem. It's always a problem if it's raining, but they try to do the best and yeah. They can't do anything about the weather, so.
Der Regen sei schon ein Problem. Sie probieren aber das Beste zu machen, meint die Pferdepflegerin aus den Niederlanden. Aber an Regenwetter seien sie sich ja gewöhnt, meint sie gut gelaunt.
Yeah, we're from Holland, eh? So they're used to the rain.
Auch vom Regen lässt sich ein echter Rössler also die Laune nicht verderben. Das war die Reportage von Sascha Zürcher. Das internationale Springreiten der CSIO St. Gallen geht vom morgen Mittag bis am Sonntag. Höhepunkt ist der Nationenpreis am letzten Turniertag. Wer mit dem Auto ins Glarnerland will, der braucht zu Spitzenzeiten viel Geduld. Eigentlich führt nur eine Hauptstrasse Richtung Glarus und es gibt häufig Stau. Das soll sich aber, wenn es nach der Glarner Regierung geht, ändern. Sie plant eine Umfahrungsstrasse, die soll in erster Linie Nefels vom Verkehr entlasten. Nur nicht alle sind von dem Projekt begeistert, es hat mehrere Einsprachen gegeben. Das Glarner Verwaltungsgericht hat diese Einsprachen aber abgewiesen. Damit ist die Umfahrung aber noch nicht gesichert. Der VCS zieht den Fall nämlich weiter ans Bundesgericht. Der Kanton Glarus hofft jetzt, dass das oberste Schweizer Gericht schnell arbeitet. Weil, gibt es bis Ende Jahr keinen Entscheid, würde es schlecht aussehen für das Strassenprojekt. Sandra Schöneberger.
Die Umfahrung Nefels kommt nur dann, wenn der Bund die Strasse baut und zahlt. Damit die 240 Millionen Franken von Bern aber kommen, braucht es bis Ende Jahr einen Entscheid. Da hat das Parlament so festgelegt, wo es darüber diskutiert hat, welche Strasse der Bund in nächster Zeit soll bauen. Das Bundesgericht hat also nur gerade 7 Monate Zeit, um über die Beschwerden vom VCS zu entscheiden, sonst ist das Projekt vom Tisch. Der Glarner Baudirektor Robert Marti ist im Moment gerade auf Auslandreise zu Italien, genauer gesagt zu Rom, und hat keine Freude an der Nachricht aus der Heimat. Seine Angst ums Projekt sei aber nicht gross, sagt er am Handy.
Weil wir vom Verwaltungsgericht klare Entscheid gehabt haben, und von dem her hoffe ich selbstverständlich auf das Bundesgericht und hoffe selbstverständlich, dass wir Ende Jahr dann eben grünes Licht haben.
Nicht nur die Glarner Regierung, auch der Ständerat Thies Jenny gibt sich zuversichtlich, dass es noch lange für die Umfahrung, auch wenn 7 Monate kurz sind und das Gericht im Sommer auch noch ein paar Wochen Ferien macht.
Ich vertraue jetzt auf das Bundesgericht, zumal die wirtschaftliche Entwicklung von einer Randregion auf dem Spiel steht.
Der VCS Schweiz begründet seine Beschwerden damit, dass sie einfach sicherstellen wollen, dass der Kanton in den Dörfern Massnahmen umsetzen müsse, damit nicht mehr so viele Autos dort durchfahren, wenn die Umfahrung dann gebaut ist. Zum Beispiel mit 30er-Zonen oder engeren Strassen. Was die Regierung in diese Richtung versprochen hätte, sei ihnen zu unsicher.
Wir kennen das Bild vor allem vom Meer. Riesige Felder von Plastikabfällen, die auf dem Wasser treiben. So schlimm ist es auf den Schweizer See zwar nicht, das Bundesamt für Umwelt will aber gleich den Bodensee und andere grosse Gewässer untersuchen lassen. Der Grund? Im Genfersee sind überraschend viele Plastikrückstände gefunden worden. Am Bodensee wundert man sich ein bisschen über diese Untersuchung. Philipp Inauen.
Der Reto Leuch ist Präsident der Schweizer Berufsfischer auf dem Bodensee. Er fährt selber jeden Tag zweimal raus auf den See. Am Abend legt er die leeren Netze aus, am Morgen holt er die vollen wieder zurück. Und tatsächlich hat es manchmal Plastik anstatt Fisch im Netz.
Man hat das ab und zu schon, wenn es gerade ein bisschen Strömung hat, dass das Netz am Boden rutscht oder an den Bächen oder an den Flüssen hat es das schon. Man sieht das auch. Aber nicht, dass wir jetzt ein riesiges Problem haben mit dem, oder? Aber man sieht auch, was das rum hat, ja.
Bei der Untersuchung geht es auch um die ganz kleinen Plastikteile. Die, die so klein sind, dass die Fische die mit der Nahrung verwechseln und so viel davon fressen, dass sie daran sterben. Der Reto Leuch nimmt die Fische, die er fängt, selber aus und verkauft sie im Laden. Aber Plastik, das sei noch nie ein Problem gewesen.
Ich habe das auch schon gehört von dem Meer, dass dort die Fische nachgewiesen haben oder nachweisbar ist, dass die das. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass man bei uns schon in den Fischen irgendetwas gemerkt hat, dass sie in die Innereien drin hat oder so. Das könnte ich jetzt nicht sagen.
Der Reto Leuch findet es aber gleich gut, dass der Bodensee mal auf so Plastikreste untersucht wird. Genau gleich sieht das Amt für Umwelt im Kanton Thurgau. Der Amtsleiter Jürg Herz.
Wir haben eine Litteringproblematik auch entlang vom See. Also bei all diesen Freizeitaktivitäten gibt es Abfälle, die vorgerührt werden. Die können durchaus auch in den See reingelangen. Das ist schon eine Möglichkeit, denke ich. Aber wie weit oder wie schwerwiegend das im Bodensee ist, das ist eben auch schwierig zu sagen.
Das Institut für Seeforschung im Deutschen Langenargen untersucht regelmässig die Qualität des Bodenseewassers. Der Leiter des Instituts, Heinz-Gerd Schröder, sagt, man habe in letzter Zeit nicht speziell nach Plastik gesucht. Bei anderen Proben sei aber nie besonders viel Plastik aufgefallen. Und sowieso, es gäbe ganz anders, was das Institut für Seeforschung beobachtet, dass der See immer wärmer wird zum Beispiel und so zum Problem für die Fische könnte werden. Heinz-Gerd Schröder sagt darum das gleiche wie alle anderen. Dass der Bund jetzt geht, Plastikreste im See suchen, da hat man nichts dagegen. Weil, wenn es nichts nützt, dann schadet es sicher auch nichts.
Der Beitrag von Philipp Inauen. Und wir bleiben hier im Regionaljournal Ostschweiz auf SRF 1, gerade beim Bodensee. Jetzt geht es nämlich um die Stadt Arbon. Schön gelegen, direkt am See. Eine Stadt mit Entwicklungspotenzial, findet der Generalunternehmer HRS. Die Firma hat in Arbon grosse Areale übernommen, und zwar an zentralen Orten. Sie will zum Beispiel das Saurer-Areal hinter dem Bahnhof neu bebauen oder beim alten Hotel Metropol Wohnungen direkt am See bauen. Es sind markante Orte und die HRS hat damit einen grossen Einfluss auf die Stadtentwicklung. Gestern Abend hat das Generalunternehmen die Bevölkerung über ihre Pläne informiert. Wie es weitergeht und wo die HRS so etwas wie eine Verantwortung der Öffentlichkeit gegenüber sieht, der Philipp Gemperli hat mit dem Chef der HRS, Martin Kuhl, geredet.
Martin Kuhl, die HRS, ist in Arbon sehr engagiert. Es geht um das Areal vom Hotel Metropol, es geht um ein anderes Areal am See, das sogenannte Hamel-Gebäude geht es darum, dann geht es um das Areal vom Saurerwerk 2, etwa 300'000 Quadratmeter. Also da geht es um sehr viel. Sehen Sie das auch so?
Ja, das ist sicher richtig so. Das ist eine sehr grosse Fläche, wenn man das auch ins Verhältnis setzt zu der ganzen Stadt. Aber der Vorteil vom, insbesondere vom Saurerwerk 2 Areal ist natürlich der, dass es eine riesige zusammenhängende Fläche ist.
Da können Sie also das Stadtbild ziemlich stark beeinflussen.
Ich meine, es hat da natürlich schon sehr viele Ideen gehabt vor dem Erwerb von dem Areal. Gestaltungsplan, der schon erarbeitet worden ist, verschiedene Baufelder. Und da werden wir jetzt natürlich mit unseren Entwicklungen, mit unseren Architektenteams, wo ja einige aus Wettbewerben dann ausgewählt werden, das Stadtbild natürlich mitprägen. Das ist ja so.
Ich habe heute Morgen auch mit dem Stadtdame Andreas Balk telefoniert und auch er redet von etwas ganz Grossem.
Arbon schreibt Geschichte und das ist vergleichbar mit den grossen Entwicklungen aus der Textil- und Industriezeit. Wir bebauen Flächen, verändern in dem grossen Stil, wie es Arbon aus früheren Jahren kennt. Das bedeutet eben eine grosse Verantwortung und deren sind wir uns bewusst.
Sind Sie sich, Martin Kuhl, dieser Verantwortung auch bewusst?
Ja, mit jeder Sicherheit. Und zwar nicht nur ich allein, sondern alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an diesem Projekt arbeiten und letztendlich dann auch all unsere Partner oder unsere Spezialistenplaner, die wir mit in die Teams reinnehmen. Also das ist eine riesige Veränderung, das ist ein riesiger Schritt, das ist so. Aber die Ländereien sind jetzt zum Teil auch jahrelang brachgelegen und darum ist es jetzt auch richtig, dass man die anpackt. Es ist richtig, dass man auch so Industriebrachen jetzt wieder neue Nutzungen zuführt und das entspricht ja auch der Idee vom Raumplanungsgesetz.
Von dieser ganzen Entwicklung stehen ja jetzt eigentlich Sie als HRS, also die Firma HRS im Zentrum, eben das ganze Areal, tun Sie entwickeln. Ist das nicht problematisch, dass da nur eine Firma in dem Sinn eben so einen Einfluss hat, so viel kann am Stadtbild mitgestalten?
Nein, im Gegenteil. Wir sehen das als riesige Chance für die Stadt, aber auch für uns. Man muss sich vorstellen, wenn da 5-6 Firmen wären, würde jeder möglichst schnell sein Projekt entwickeln, verwirklichen, umsetzen. Das führt zu falschen Konkurrenzsituationen jetzt in dem Fall. Und da kann auch zu wenig aufs Wachstum, auf eine etappenweise Realisierung Rücksicht genommen werden. Wir haben uns ein Ziel gesetzt, in den nächsten 10 bis maximum 15 Jahren das Gebiet zu überbauen. Und das kann man nur, wenn man das aus einer Hand macht und auch da gezielte Masterpläne haben und nicht von jeder Seite her noch irgendeiner mit seinen Einzelinteressen drin hineingeht.
Also Sie sprechen da eben ein bisschen das Gesamtbild an, Gesamtplanung. Ich habe auch mit dem Peter Gubser telefoniert, er ist SP-Stadtparlamentarier und ein Kritiker auch ein bisschen von dieser Entwicklung. Und er spricht den Punkt auch an von dieser Gesamtplanung, aber sieht es auch kritisch.
Positiv ist, dass eine Gesamtplanung möglich ist oder möglich wäre, wenn die Stadt entsprechend stark und bestimmt auftritt. Der Nachteil ist natürlich, dass wenn alles zusammen am Gleichen gehört, dass man so in eine Situation kommt, dass man das Gefühl hat, man sei dem einen grossen Landbesitzer ausgeliefert.
Also das ist ja schon so, Herr Kuhl, Sie haben ja total natürlich auch mehr Macht auch gegenüber von der Stadt. Sehen Sie das nicht so?
Ist gut, wir müssen vielleicht zuerst einmal einen Schritt zurück machen und einmal zurückschauen. Jahrelang ist nichts gegangen. Jetzt hat über den Mut gehabt, über auch das Risiko übernommen, nämlich HRS, wo gesagt hat, da, wir engagieren uns, wir kaufen das Land. Das ist ein riesiges Engagement. Da hat es Chancen und Risiken. Und ich glaube, es wäre jetzt falsch, wenn man sagt, man ist der Firma HRS oder uns ausgeliefert. Letztendlich haben wir alle die gleichen Interessen, nämlich die Stadt oder sprich kommunale, kantonale Behörden wie auch HRS, dass in Arbon eine gute, gesunde Stadtentwicklung gibt, weitergetrieben wird. Und
Das sind aber eigentlich Worthülsen, Herr Kuhl, oder? Klar wollen alle das gut entwickeln, aber Ihnen als Firma, das ist ja klar, geht es um die Renditen und der Stadt geht es vielleicht auch um einen Zugang zum See eben und dass das Ganze schön aussieht und vielleicht wirtschaftlich etwas bringt.
Ja, aber gerade in dieser Beziehung sind wir ja engst im Kontakt mit der Stadt und es hat ja auch Vorgaben, so hat es ja Vorgaben gegeben im Hammel, was wir für Nutzungen noch sollten rein tun, zum Beispiel die Kultur, der Durchgang an See, die Anbindung zum Bushof, die Anbindung zum Parkhaus. Und ich glaube, wenn man schaut, wie sich die Stadt einbringt als echter Partner in ihrem Bereich, dann sind wir da ein Team und es ist nicht ein Machtspiel vom einen gegen den anderen. Sicher ist es so, dass wir letztendlich müssen auf die Rendite schauen. Ich meine, die Investitionen, die müssen sich refinanzieren lassen, die müssen sich rechnen lassen, die müssen sich betriebswirtschaftlich abbilden lassen. Aber da geht es einen nicht ohne das andere.
Und jetzt haben wir ja vorher auch von dieser Gesamtplanung geredet. Jetzt aber trotzdem am See, in einem Areal, haben Sie jetzt schon Wohnungen geplant, am See direkt eben. Also der Zugang dort ist dann nicht für die Öffentlichkeit. Also da muss man ja sagen, da geht es Ihnen dann wirklich um die Renditen und die Öffentlichkeit hat wenig davon.
Also das ist das Projekt Haus am See, das Sie jetzt ansprechen, genau, wo wir ja einen Gestaltungsplan gemacht haben, wo wir eine rechtsgültige Baubewilligung haben. Und das war ein ganz normaler, ordentlicher Vorgang gewesen, über Planungsverfahren. Sprich, zuerst Landsicherung, Landakquisition, Planungsverfahren. Das sind ordentliche Abläufe in einem Bewilligungsprozess. Und da werden wir jetzt eine erste Realisierung starten. Und auch da, wenn man jetzt schaut, wir haben vorher von diesem riesigen Areal geredet, wir fangen mit 16 Wohnungen und ein paar hundert Quadratmeter Gewerbfläche. Ja, also ich glaube, da gehen wir sehr vorsichtig und sehr subtil an die Realisierung jetzt auch von der ersten Etappe, wo dann der Herbst anfängt.
Ein zweiter Punkt, der ja immer wieder umstritten ist, ist auch das Hotel. Das Hotel Metropol, wo Sie sagen, das können wir nicht mehr als Hotel betreiben, weil das nicht wirtschaftlich sei. Sie planen jetzt aber ein Hotel auf der anderen Seite, in dem Areal vom Sauerwerk 2, respektive Hammelgebäude. Kommt das wirklich? Ist das definitiv?
Also wir sind mit Hotelspezialisten an der Planung dran und das habe ich auch gestern wieder gesagt. Und das ist unsere feste Absicht, dass wir dort dann ein Hotel realisieren in der Grössenordnung 80 bis 100 Zimmer. Da sind wir in der Planung, an den Berechnungen, auch an den Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Und das ist auch der richtige Standort aus unserer Sicht und das wollen wir also auch so realisieren.
Ich habe zu dem Hotel auch den Peter Gubser gefragt und wir hören vielleicht hier nochmal, was er dazu sagt.
Also das ist natürlich ein weiterer Punkt, dass HRS nach wie vor sagt, ein Hotel dürfe sich dort nicht rechnen. Sie machen dann hinter den Gleisen und hinter der Strasse machen sie dann möglicherweise ein Hotel, aber das steht in den Sternen.
Also wie fest steht jetzt das in den Sternen, Herr Kuhl, wie viel Prozent sicher sind wir, dass es das Hotel gibt?
Also ich habe es Ihnen gesagt, wir sind hier in der Abklärung, in der Planung, in der ersten Konzeptplanung, an der Positionierung vom Hotel, also situativ natürlich auf dem Areal, aber auch inklusive vom Branding her, also in welcher Kategorie sollte das sein. Früher hat man von Sternen geredet, heute redet man von Brands. Und da sind wir jetzt dran. Und
also aber es gibt eins, das versprechen Sie mir. Man weiß einfach noch nicht, wie es genau aussieht.
Es wird im oberen Teil, oben an den Gleisen, wird es ein Hotel geben.
Können wir zum Schluss nochmal eigentlich an den Anfang zurück, das Stadtbild von Arbon, wo sich mindestens in einem Teil von der Stadt wird verändern. Martin Kuhl, wie verändert sich Arbon mit dem ganzen Projekt? Vielleicht auch verändert sich der Charakter von dieser Stadt?
Es ist sicher, also aus unserer Sicht, und da sind wir überzeugt, das ist auch Sicht von der Stadt, letztendlich der Bevölkerung, das ist eine positive Entwicklung für Arbon. Es kann nicht sein, dass über 200'000 Quadratmeter Land an bester Lage tiptop erschlossen, beim Bahnhof, also privaten Verkehr erschlossen, öffentlichen Verkehr erschlossen, einen Bushof haben wir, eine gute Situierung auch näher am See, dass so Land einfach brach liegt, und das über Jahrzehnte. Also das kann ja nicht nachhaltig sein, oder respektive, das kann man nicht Stadtentwicklung nennen.
Also
das,
bringen Sie Leben auf Arbon, oder also wie
werden wir das? Wir werden ganz klar Leben auf Arbon bringen, wir werden wieder ein Leben reinbringen in das Areal, wo jetzt jahrelang nichts gegangen ist, und auch ein Leben aus Wohnen, Arbeiten, eben auch übernachten, wir haben es gehört mit Hotel, wir hoffen auch, dass wir noch weitere Aktivitäten im Gewerbe, Dienstleistungsbereich reinbringen, vielleicht auch Bildung wäre schön, wenn uns das würde gelingen, und das ist uns sehr wichtig, also es soll Leben, es soll wieder mehr Leben geben in diesem Bereich.
Der Martin Kuhl, CEO von der HRS, im Gespräch mit dem Philipp Kemperle. Direkt am See sollen schon dieses Jahr erste Wohnungen entstehen. Bis in 10 bis 15 Jahren soll dann das neue Quartier, der neue Stadtteil, fertig sein. Es war 5:06 Uhr. Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz auf SRF 1. Die Meldungen vom Tag. Die Mitglieder vom Thurgauer Grossen Rat haben den FDP-Politiker Bruno Lüscher deutlich für ein Jahr zu ihrem Präsident gewählt. Der Bruno Lüscher ist seit 9 Jahren im Grossen Rat und seit 18 Jahren Gemeindemann von Adorf. Der CVP-Regierungsrat Bernhard Koch ist zum dritten Mal zum Thurgauer Regierungspräsident gewählt worden. Neuer Vizepräsident ist der Claudius Graf Schelling von der SP. Jemand, der bis heute im Kanton St. Gallen hat amtliche Unterlagen anschauen, hat müssen ein öffentliches Interesse anweisen. In Zukunft ist das nicht mehr so. Dann muss die Verwaltung eine allfällige Geheimhaltung begründen. Die Änderung hat die Regierung vom Kanton St. Gallen beschlossen und im Entwurf zum neuen Informationsgesetz festgehalten. Die Wetterprognose von SRF Meteo mit Christine Jutz.
Auch am Abend und in der Nacht gibt es lokal mal einen Platzregen oder auch ein Gewitter. Temperaturen sinken auf 5 Grad, in St. Gallen gibt es rund 3 Grad. Montag bleibt es meistens bewölkt, am Vormittag ist es aber besonders im Thurgau noch häufig trocken. Erst am Nachmittag kommt es dort zwischendurch regnen. Vom Glarnerland bis zum Appenzellerland regnet es und schneit es aber immer wieder. Die Schneefallgrenze liegt so zwischen 1300 und 1700 Meter. Temperaturen morgen in Herisau bei 10 Grad, in Glarus bei 11, in Weinfelden bei 12 und auf dem Sentis gibt es frostige minus 4 Grad. Am Freitag kommt es kräftig regnen. Es ist bewölkt, es ist windig und wird eher wieder kühler bei höchstens 9 bis 11 Grad. Die Schneefallgrenze steigt auf den Freitag aber langsam an und liegt so zwischen 1500 und 2000 Meter.
Christine Jutz. Das war das Regionaljournal Ostschweiz. Verantwortlich für die Sendungen heute Maria Lorenzetti. Mein Name Martina Brassel.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.